Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, zurück aus einem Kurzurlaub in Tirol, jetzt wieder in Wien. Der Tobias ist heute nicht dabei, der war in den letzten Tagen beschäftigt mit Biathlon in Ruhpolding, vor allem mit dem überraschenden Rücktritt von Johannes Thingnes-Bø. Vielleicht kann er uns da beim nächsten Mal was dazu erzählen. Aber ich bin sehr froh, dass ich die Rennen vom Wochenende nicht alleine analysieren muss. Ich habe mir eine namhafte Journalistin ins Boot geholt diesmal. Es ist die liebe Alina Zellhofer vom ORF. Grüß dich, Alina.
Schönen Vormittag, hallo.
Alina, du warst in Cortina am Wochenende. Ich spiele dir gleich den Ball zu. Was nimmst du von dem Wochenende mit? Welcher Eindruck überwiegt da am meisten?
Cortina ist definitiv eine ganz besondere Station im Skiweltcup, die ich immer wieder gerne wahrnehme, weil für mich die Kulisse wahnsinnig einprägsam ist. Ich finde, es ist einfach ein unglaublich schönes Plätzchen. Ich meine, jetzt kommen wir viel herum im Skiweltcup und es gibt viele schöne Orte, aber gerade im Damenrennkalender ist Cortina für mich eigentlich die allerschönste Station. Das ist einerseits aufgrund der Gegebenheiten dort, die Streckenführung, die Atmosphäre, das Wetter ist einfach wirklich so gut wie immer schön und das italienische Flair macht es auch nochmal ganz besonders. Insofern nehme ich viel, viel Positives mit und was das Sportliche betrifft, war es aus österreichischer Perspektive, würde ich sagen, durchwachsen. Aber das heißt ja auch, wir haben für die nächsten Stationen Luft nach oben.
Sehr gut, sehr positiv. Ich habe auf Instagram, glaube ich, erspechelt, beziehungsweise hat man es eh auch bei deinem Einstieg dann gesehen. Du warst vor dem Rennen am Samstag auf der Piste. Machst du das öfter zur Vorbereitung auf Rennen?
Das geht sich tatsächlich leider nur sehr selten aus. Ich würde es wahnsinnig gern viel öfter machen. Es ist nur aus zeitlichen und logistischen Gründen oft nicht durchführbar. Cortina ist einer jener Orte, wo es Gott sei Dank gut funktioniert. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, mache ich das schon, weil es mir einen ganz anderen Eindruck gibt, auch für die Begleitung des Rennens. Es ist einfach ein Unterschied, ob du dir das aus nächster Nähe anschauen kannst, ob du auf die Piste kannst, selbst den Eindruck gewinnen vom Tofana-Schuss auf der Seite runterrutschen, reicht mir völlig aus. Also ich will mir nicht vorstellen, was es heißt, im absoluten Renntempo darüber zu fetzen. Und ich finde, es ist schon wichtig, da so nah wie möglich dran zu sein, um einfach auch einen Eindruck zu haben, was die Athletinnen da wirklich leisten. Und in Cortina ist es Gott sei Dank ausgegangen. Das ist, wie gesagt, ein logistisches Thema. Da ist es relativ einfach, das Ganze zu erreichen und von der zeitlichen Komponente auch so, dass sich das gut umsetzen lässt. Es ist nur, ich sage einmal, in 9 von 10 Fällen geht es nicht, weil wir da zu knapp sind mit Sendeflächen, mit Meldern. Meistens noch in die ZIP 9 bei Technikbewerben ist es überhaupt schwierig mit 2 Durchgängen. Aber wenn es geht, so wie jetzt in Cortina, dann sehr gerne.
Also du machst da auch noch, genau, so Ansager in Nachrichtensendungen vor dem Rennen eigentlich, da meldest du dich auch schon zu Wort, dass eben das Rennen ansteht und so weiter, genau, ja. Das gehört auch zu so einer Arbeit dazu, ja. Mhm.
Ja, die Renntage sind immer sehr eng getaktet. Bei Technikbewerben ist es überhaupt wahnsinnig streng. Die Besichtigung findet ja sehr zeitig in der Früh schon statt. Wir haben dann eben entweder eine Schalte in die Zeit im Bild oder wir melden uns in andere Sportflächen, die schon stattfinden, um mal einen ersten Eindruck zu vermitteln. Dann gibt es natürlich die Inspection-Interviews, die im Ziel geführt werden müssen. Da kann man sie auch nicht zerteilen, weil wenn man gleichzeitig auf der Strecke ist und unten die ersten Athletinnen oder Athleten schon fertig sind, dann muss man natürlich auf der Position sein, um mit denen diese Interviews zu führen. Also die Tage sind sehr eng getaktet und es ist schon ein straffes Programm.
Gehen wir vielleicht rein in die Rennen am Samstag, die Abfahrt. Da hat zunächst Kaiser Wiko Flie eine richtig gute Zeit vorgelegt, an der sehr viele Favoritinnen gescheitert sind, bis die Sofia Gocha gekommen ist und ihre Fahrt mit einer herrlichen Pose im Ziel, finde ich, auch gefeiert hat. Es war der vierte Sieg für sie in einer Abfahrt in Cortina und vier weitere Male ist sie auf dem Podest gestanden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Alina, aber sie liebt ja auch irgendwie diese Show. Ich sage immer wieder gerne, Gocha ist eine Athletin, für die ich die Speedrennen sehr gern aufdrehe im Fernseher, ja? Die ich auch auf der Startliste aktiv suche, mit welcher Nummer kommt die Sofia Gocha. Geht es dir da genauso und was macht sie vielleicht aus, auch für dich aus in deiner Arbeit als Moderatorin im Zielraum?
Sofia Gocha liefert nicht nur eine Show, Sofia Gocha ist die Show. Die ist wirklich outstanding und eine Persönlichkeit, die dem Skiweltcup wahnsinnig gut tut, mit all ihren Facetten. Das ist einerseits natürlich das Sportliche. Ich lieb's, wie sie das Risiko nimmt wie keine andere. Ich meine, das ist zwar immer zwischen Genie und Wahnsinn, weil das kann in die eine Richtung gehen, dass sie gewinnt, das kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass sie im Netz landet. Aber ich finde, es ist schon sehr beeindruckend, mit was für einer Kompromisslosigkeit sie die Rennen jedes Mal wieder bestreitet. Und auf der anderen Seite ist sie natürlich auch eine, die die Bühne abseits des Rennens gut bespielt, sei das mit den Medien, sei das mit den Fans. Ich meine, allein die Tatsache, wenn man anschaut, wie sie die Hymne, also sie hat die Hymne nicht gesungen, sie hat die Hymne dirigiert. Das war unfassbar. Und ich bin froh, dass wir sie im Skiweltcup haben. Sie ist bei den Interviews auch immer wieder für eine Überraschung gut. Also sie fordert einen auch.
Sehr gut. Platz 3 ging an Federica Brignone, die dann am Sonntag den Super-G gewonnen hat vor zwei Schweizerinnen. Zu dem kommen wir dann auch gleich zu diesem Rennen. Jetzt nochmal, du hast diese Interviews angesprochen, auch mit der Sofia Gocha. Wie schaffst du das, gute Interviews zu führen? Was macht ein gutes Interview im Zielraum aus? Du hast ja auch nicht so viel Zeit, du willst aber trotzdem etwas Gutes natürlich rauslocken aus den Athletinnen. Ja, wie gehst du das an?
Ich versuche so viel wie möglich zu beobachten, was rundherum passiert. Oft bieten sich Geschichten für Fragen im Umfeld an, wenn man genau hinschaut und aufpasst, was so zwischen den Zeilen sich auch tut. Bei Lara Gut zum Beispiel ist es mir jetzt zwei, dreimal aufgefallen, dass bei ihr gut ablesbar ist, wenn sie abschwingt im Ziel, ob das für sie gepasst hat oder nicht. Da kommt entweder so ein zustimmendes Nicken oder vielleicht auch so ein verhaltenes Kopfschütteln. Man kann viel von der Körpersprache ablesen, auch viel über die Tage, die vorher schon passieren. Also da waren ja auch zwei Abfahrtstrainings, so ein bisschen aufnehmen, wie sich die Dinge entwickeln. Im Fall von Federica Brignone, die hat halt im Vorfeld schon gemeint, das ist eine Hassliebe, das hat nicht immer so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hat. Und wenn du so eine Vorinformation hast und danach geht dir das Rennen voll auf, dann kannst du dich auf das natürlich noch einmal beziehen.
Ich finde das interessant, weil hin und wieder passiert es dann mit der Bildregie, dass die genau dann wegschaltet, wenn irgendwie eine Reaktion kommt im Fernsehen. Ja? Also gerade da, wo ich mir denke, ah, jetzt hätten sie da nochmal ausgeholt, um irgendeine Geste zu machen oder sie zeigen irgendwas in die Kamera, genau da gibt's dann irgendwie die Wiederholung von dem Lauf. Ja? Aber guter Punkt, ja. Also das kriegt man natürlich vor Ort sicher viel besser mit. Ja? Eine Detailfrage habe ich jetzt noch an dich. Du hast zum Beispiel dann, ich glaube, es war die Ariane Redler, die du interviewt hast, während dann die Ricarda Haser schon losgefahren ist. Irrsinnig undankbare Aufgabe, weil es gibt nur, weiß nicht, wie lang eigentlich diese TV-Break ist, vielleicht so 2 Minuten. Da läuft Werbung und dann hast du eigentlich ganz kurz nur Zeit, was rauszuholen und dann sagen aber manche Zuschauer sogar irgendwie unhöflich, weil ich will ja eigentlich die Fahrt sehen. Wie gehst du das dann an oder hast du auch jemanden im Ohr, der dir sagt, bitte komm zum Schluss?
Ja? Ja, also das ist ein Spagat und da wird man es nie allen recht machen können, weil auf der einen Seite gibt es eben diese vorgegebenen TV-Breaks. Das liegt halt auch daran, dass wir dort nicht die einzige TV-Station sind, die auf die Athletinnen warten, sondern da gibt es natürlich eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen rechts und links von mir und alle möchten natürlich die Chance haben, mit den Athletinnen zu sprechen. Das ist nicht immer einfach, das in diese TV-Breaks hineinzupacken, weil aufgrund der Kürze der Zeit meistens nur ein bis zwei Fragen sich ausgehen. Manchmal ist es aber nötig, noch eine dritte zu stellen, auch in dem Wissen, dass das Rennen möglicherweise im Hintergrund schon weitergeht. Ich bin natürlich mit der Regie verbunden über einen Knopf im Ohr. Die sagen mir dann auch, Achtung, Läuferin bereits gestartet, zum Ende kommen. Das hat man natürlich im Hinterkopf. Wir bieten es ja auch an, dass man mit dem geteilten Fenstertrick auch beides beobachten kann. Ich bin der Meinung, es ist jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, wenn die ersten 10, 20 Sekunden da vielleicht das Interview noch überhängt. Es ist immer ein Balanceakt, möglichst allen gerecht zu werden. Einerseits der Athletin, die sich dem Interview stellt und Zeit nimmt. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch die Athletin würdigen, die am Start steht und als Nächste ins Rennen geht. Man wird es nie allen recht machen können. Wir versuchen halt, das Beste aus beiden Welten irgendwie zu kombinieren. Und es wird in manchen Fällen besser gelingen und in manchen vielleicht nicht ganz so gut. Aber über das Gesamte gesehen, glaube ich, versuchen wir, alle irgendwie ja zu versorgen mit dem, was sie gerne hätten.
Absolut, ja. Eine kurze Anmerkung nochmal zur Sofia Gotscher, die dann am Sonntag im Super-G Siebte geworden ist. Da hat sie dann erzählt, dass sie quasi die Lichtschranke zu früh geöffnet hat, was ihr grundsätzlich selten passiert, aber sie hat dann erzählt, sie hat deswegen auch oben schon so viel Zeit verloren, weil sie zu früh dieses Startgate geöffnet hat, fand ich ganz interessant. Du hast es schon auch angesprochen, dass das Abschneiden des ÖSV-Teams in Cortina. Blicken wir vielleicht ein bisschen im Detail darauf. Ricarda Haser ist Fünfte geworden im Super-G, ganz knapp hinter Platz 3, hat sie dann sogar geärgert über diesen knappen Abstand. Cornelia Hütter, die Leaderin dieses Speed-Teams, ist angeschlagen, glaube ich, in diese Woche gegangen, kränklich. Bei ihr ging es von ganz weit betrachtet aus meiner Sicht eher so um Konsolidierung, um wieder einen gemächlichen Aufbau ins Rennfahren. Stefanie Venier nach einem guten Wochenende in St. Anton, ich war dort vor Ort, wieder etwas ja nach hinten abgerutscht. In St. Anton war sie zweimal die beste Österreicherin, auch einen Trainingssturz, glaube ich, dabei gehabt. Immerhin dann bei der Miriam Puchner mit Platz 9, Platz 10, aber auch keine Pflichtempfehlung, sage ich jetzt einmal, für die WM. Welches Fazit ziehst du über die ÖSV-Leistungen? Was ist dir so aufgefallen oder was nimmst du mit aus dem österreichischen Team?
Ich finde, du hast vieles schon vorweggenommen, weil man die Situation schon sehr individuell anschauen muss. Wenn man rein nach den Ergebnissen geht, dann ist es ganz klar, dass Conny Hütter das Zugpferd dieser Speed-Truppe ist mit ihren Ergebnissen. Und bei der Conny würde ich es auch tatsächlich, auch nach ihren Aussagen im Interview, darauf schieben, dass die einfach noch ein bisschen die Nachwehen gespürt hat. Und weil du die Konsolidierung oder den Wiederaufbau angesprochen hast, also sich in Cortina wieder aufzubauen, das ist ja sportlich. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Strecke, um wieder gemütlich einzusteigen.
Guter Punkt, ja.
Bei der Steffi, die hat auch ganz klar gesagt, der Sturz im Training hat ihr die Schneid abgekauft. Das war für sie einfach schwierig, das mental auszublenden, wenn du halt einfach mit an 130 km/h dann runtergebremst wirst auf null, auf recht unsanfte Weise. Kann ich mir schon vorstellen, dass das dort auch ein bisschen einen Eindruck hinterlässt. Darauf würde ich jetzt nicht zu viel geben. Was die Athletinnen dahinter betrifft, das ist, finde ich, auch über die ganze Saison gesehen, schon relativ gut zu beobachten, dass da einfach schon eine Lücke noch zu schließen ist nach vorne hin. Ich stelle mir es aber auch nicht so einfach vor, auch wenn sie immer sagen, nein, wir haben das nicht im Hinterkopf zu wissen. Eine Heim-EM steht sehr bald an. Man möchte dafür das Ticket lösen. Das ist etwas, was man als Athletin once in a lifetime hat, und zu wissen, okay, ich brauche unbedingt ein gutes Ergebnis, um da dabei zu sein, trägt jetzt wahrscheinlich, wie Miriam Puchner auch gesagt hat, nicht wirklich zur Lockerheit bei.
Ich fand noch bemerkenswert, du hast das, glaube ich, dann dem Roland Assinger, Cheftrainer, entlockt. Ich glaube, es war bei dir im Interview dann noch. Er hat gemeint, es war sein Fehler im Super-G, der Cornelia Hütter quasi eine falsche Anweisung gegeben zu haben. Wie war diese Situation?
Ja, da habe ich auch sehr gestaunt, als er das gestern im Resümee-Interview so offen auch zugegeben hat. Er hat gemeint, er ärgert sich wahnsinnig, weil da haben sie einfach von der Coaches-Seite her vielleicht bei der Linienwahl das nicht ganz richtig eingeschätzt und vielleicht auch die ein oder andere Anweisung eben an die Athletinnen weitergegeben, die so nicht ganz gestimmt hat. Und ja, habe das sehr bemerkenswert gefunden, dass er das auch so offen thematisiert. Wir reden oft darüber, dass entlang der Strecke die Trainer positioniert sind, dass es natürlich Funksprüche gibt, dass natürlich auch bei der Besichtigung gewisse Passagen speziell beobachtet werden. Und ja, auf der anderen Seite ist es auch menschlich, dass man vielleicht etwas mal nicht richtig einschätzt, aber war schon eine Ausnahmesituation.
Absolut, ja. Blicken wir vielleicht nach den Österreicherinnen auch aufs Schweizer Team. Du hast eh auch Lara Gut-Berami schon angesprochen. Sie ist Zweite geworden im Super-G. Ihr achter Podestplatz in Cortina schon. Die ist auf jeden Fall in dieser Disziplin eine Gefahr, wird bis zum Schluss um die Kugel in ihrer Paradedisziplin mitfahren, führt ja auch in dieser Wertung. Noch bemerkenswerter die Geschichte, glaube ich, von der Corinne Sutter. Die ist aufs Podest gefahren, auf Platz 3, nach Platz 5 auch in der Abfahrt, also wirklich ein gutes Wochenende. Und die hat ja mit Cortina eine besondere Geschichte. Vor 2 Jahren ist sie dort schwer gestürzt, mit einer Gehirnerschütterung hat sie rausnehmen müssen, hat pausieren müssen. Vor einem Jahr dann der Kreuzbandriss bei diesem Rennen. Und jetzt ihr erster Platz am Stockerl seit dieser Kreuzbandverletzung. Im Schweizer Fernsehen hat sie auch davon gesprochen, dass sie irgendwie eine neue Seite von sich kennenlernen hat müssen, geduldig zu bleiben, nicht allzu viel umzukrempeln, wenn es nicht funktioniert, auf sich zu vertrauen. Das fand ich ganz interessant. Hast du auch noch eine Möglichkeit dann gehabt, mit der Corinne Sutter zu sprechen? Ich muss zugeben, ich auf der Skihütte habe ich das dann nicht mehr ganz mitgekriegt.
Ja, sie war tatsächlich noch bei mir beim Interview und hat auch da gemeint, sie hat sich mit ihren Dämonen mehr oder weniger versöhnen können, auch weil sie sich noch einmal daran erinnert hat, dass in Cortina nicht alles immer nur schlecht war. Sie ist dort 2021 bei der Weltmeisterschaft, ja, hat sie sich zur Siegerin gekrönt und sie hat das irgendwie auch noch einmal reaktiviert. Und das war für mich schon auch ganz besonders, auch in den Schweizer Medien hat es ja Niederschlag gefunden und da ist eben auch gestanden, es geht fast ein wenig unter angesichts der aktuellen großen Schweizer Erfolge, was es für sie eigentlich für eine Leistung war, sich da zurückzukämpfen und gerade an jenem Ort, wo sie sich letztes Jahr das Kreuzband gerissen hat, erstens in der Abfahrt schon ein gutes Ergebnis zu liefern und dann im Super-G eben tatsächlich auch aufs Podest zu fahren, bemerkenswert. Die Athletin und ja, eine Geschichte, die schon auch sehr inspiriert.
Und hat auch erzählt, eben, jetzt hat sie in dieser Woche natürlich schon, haben sie sehr viele auf diese Geschichte, auf diese Vergangenheit mit Cortina auch angesprochen. Also fand ich sehr interessant, diese Insights von ihr. Aline, jetzt was anderes. Hast du die Pizza Linse Von gegessen?
Die Pizza Linse Von habe ich nicht gegessen. Nein, ich habe tatsächlich Pizza gegessen, aber keine, die irgendwie den Namen von Linse oder ihren favorisierten Belag drauf hatte.
Aber es gibt angeblich eine, sie hat es auf Instagram gepostet, habe ich gesehen. Es dürfte eine Margarita sein, glaube ich. Aber kommen wir vielleicht, ja.
Es gibt aber in der Pizzeria, wo ich war, eine Pizza Ted Ligeti auf der Speisekarte.
Ah, schau. Aha. Ja. Was ist da drauf? Irgendwas Schräges? Oder?
Rucola war, glaube ich, drauf, viel Käse, aber auch die habe ich nicht bestellt.
Okay, aha, okay. Okay, ja, sehr gut. Na, kommen wir zur Linse Von. Eine turbulente Woche für Sie, würde ich sagen. Ein Sturz im Training schon, da hilft es natürlich dann, vor Ort zu sein, um wirklich schneller herauszufinden, wie es ihr wirklich geht. Beinahe auch in der Abfahrt gestürzt und im Super-G kam es dann wirklich zu diesem Sturz auch, wo sie kurz auch die Beine so eingedreht hat, aber es dürfte alles gut ausgegangen sein. Auch ihr hast du, finde ich, eine bemerkenswerte Aussage entlocken können, weil Von hat bei dir gesagt, sie ist im Training eigentlich noch nie so schnell gefahren wie in diesen Rennen. Das war ungewohnt und interessant zu hören. Wie hast du Linse Vons Woche in Cortina erlebt?
Ich war sehr gespannt, weil es war das erste Wiedersehen, seit sie ihre Karriere beendet hat. Ich habe natürlich schon die anderen Rennen verfolgt und viele ihrer Interviews und war überrascht, wie offen sie da auch war. Insofern war ich ein bisschen gespannt, wie sich das in Cortina gestalten würde. Und da war sie am Freitag, nachdem sie am Donnerstag gestürzt ist, war sie am Freitag beim Interview da. Und da war sie sehr schaumgebremst. Da war sie sehr kurz angebunden im Interview, hat die Fragen nur sehr oberflächlich beantwortet und war dann schon ein bisschen irritiert. Und sie hat dann auch tatsächlich, wir waren die erste Station, zu der sie gekommen ist, nach unserer Station die Interviews abgebrochen und hat die anderen Stationen einfach stehen gelassen. War nicht bei den Schweizern, war nicht bei den Deutschen. Die waren dann alle irgendwie, sind dann auf mich zugestürmt und haben gefragt, was hast du mit ihr geredet, dass sie das Interview abbricht? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, es war alles von meiner Seite eigentlich okay. Man hat nur gemerkt, es ist irgendwas, was ihr nicht passt und womit sie sich nicht wohlfühlt. Und ich habe das dann ein bisschen schwer greifen können, was es jetzt wirklich war, was sie so geärgert hat. Ich habe mit ihrem Trainer auch gesprochen und der Alex Hödelmoser hat gemeint, dass sie mit dem Material und der Abstimmung nicht ganz happy gewesen sei und da irgendwie noch Luft nach oben ist. Was das Thema Speed anbelangt, das hat sie tatsächlich immer wieder auch ins Treffen geführt, dass es natürlich auch ein Herantasten ist an eine gewisse Geschwindigkeit, an gewisse Streckenprofile. Sie war lange nicht da. Ich würde sagen, ein Wochenende, wo sie wahrscheinlich wieder viel gelernt hat für die nächsten Schritte, weil es halt einfach schon einen Unterschied macht, ob du in den letzten 6 Jahren da warst oder nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass dieses Comeback weitere Schritte nach vorne bringen wird. Sie hat auch selbst gesagt, sie macht sich keine Sorgen, also glaube ich, brauchen wir uns auch keine Sorgen um sie machen.
Hörerin Hanna hat uns geschrieben und erzählt von Adelboden, dass dort alle sich im Startbereich dann auch versammelt haben vor dem Fernseher und um eben auch die Fahrt von Lindsey Vonn zu sehen in St. Anton damals noch, die dann mit der Startnummer 31 dort gefahren ist. Wenn du heute tippen müsstest, was traust du der Lindsey Vonn zu bei diesem Comeback?
Also ich traue ihr eine WM-Medaille zu. Ich glaube, dass sie in Saalbach durchaus die Chance hat, dort um eine WM-Medaille zu fahren. Im Super-G noch mehr als in der Abfahrt. Aber ich traue Lindsey alles zu. Das ist eine Athletin, die darfst du niemals abschreiben und also die habe ich auf der Rechnung, ganz sicher.
Wir haben auch hier im Podcast dann ein bisschen auch schon über Cortina im nächsten Jahr geredet, dass es vielleicht wahrscheinlich auch ein Ziel ist für sie, irgendwie ein großes, immer wieder so Andeutungen hat sie zumindest gemacht. War das eigentlich irgendwie bemerkbar, dass es sich um eine Generalprobe handelt für Olympia?
Das würde ich so jetzt nicht interpretieren. Ich glaube, für sie war es generell ein emotionales Wochenende. Es war die Rückkehr an einen Ort, wo sie wahnsinnig viele und große Erfolge gefeiert hat. Und auf der einen Seite dort jetzt wieder zu sein, auf der anderen Seite aber auch zu merken, dass das Comeback eben nicht geradlinig immer nur nach oben geht, sondern vielleicht auch einmal 2 Schritte nach vor und einer wieder zurück ist. Klar hat sie auch angesprochen im Interview, ich hoffe, nächstes Jahr bin ich viel, viel besser. Und ich nehme an, sie hat von den Olympischen Spielen gesprochen. Für mich ist es trotzdem erstaunlich. Es haben so wahnsinnig viele von dem Comeback von Marcel Hirscher gesprochen. Und letztlich ist es leider vorzeitig gestoppt worden. Umso erstaunlicher finde ich jetzt, wie Lindsay es durchziehen kann. Und ich hoffe sehr, dass ihr dieses Schicksal von Marcel erspart bleibt, dass sie verletzungsfrei bleibt und dass wir auch wirklich das noch beobachten können, wie sie das weiter vorantreibt und mit welchen Erfolgen dann auch immer. Aber wie gesagt, ich traue ihr alles zu.
Ja, wir werden es sehr gerne uns anschauen weiterhin, wie es ihr geht und auch, ob sie wirklich in Saalbach eine Medaille erreichen kann. Vielleicht ganz kurz zum DSV. Wir haben hier natürlich auch einen Fokus auf die drei Länder, auch auf den DSV. Kira Weidle-Winkelmann ist im Super-G in diesem kniffligen Tor bei der Welle ausgeschieden, nach der Traverse. Da ist auch Stefanie Venier ausgeschieden. In der Abfahrt ist die Kira Weidle-Winkelmann nur 17. geworden. Das war irgendwie nichts dieses Wochenende. Emma Eicher ist 10. im Super-G geworden, nachdem sie in der Abfahrt die Punkte verpasst hat. Jetzt kommt ein Insider, Alina. Das ist die halbe Liqui Moly WM Norm, ich muss das sagen, ja. Und dann das nach Platz 8 auch im Slalom von Flachau, der war auch am Dienstag, kurze Bemerkung, weil ich auch in Flachau vor Ort war. Es ist ein richtig herrliches Rennen, finde ich, großartig. Du warst ja auch dort in den vergangenen Jahren, weiß ich. Also wenn ihr es schafft, liebe Hörerinnen und Hörer in der Gegend seid und euch dieses Night Race anschauen könnt, schaut's mal dorthin. Ich finde, es zahlt sich voll aus. Man sieht auch den ganzen Hang bis auf die kurzen Passagen, die da hinter den Wellen liegen. Es ist wirklich herrlich und eine coole Stimmung und auch nicht gigantisch riesig irgendwie so. Also es ist wirklich sehr, sehr cool dort. Zurück zu Cortina wieder. Federica Brignone gewinnt am Sonntag den Super-G. Sicht war nicht ideal. Immer wenn es irgendwie schwierig wird, ist Brignone auf jeden Fall ja mit ihr zu rechnen. Es war ihr 31. Sieg schon im Weltcup. Zum ersten Mal hat sie in Cortina gewonnen. Sie fliegt für mich komplett unter dem Radar im Verhältnis zu dem, was sie ständig leistet. Also irgendwie, ja, sie führt jetzt wieder auch im Gesamtweltcup, auch im Abfahrtsweltcup ist sie Erste, aber mit Platz 3 am Samstag, der Sieg dann am Sonntag, hat sie sich auf jeden Fall in Stellung gebracht. Wie siehst du ihr Wochenende und traust du ihr, ja, traust du ihr diese große Kugel auch zu?
Traue ich ihr definitiv zu und für sie war es natürlich ein Top-Wochenende. Sie hat das auch betont, sie hat von so einem Wochenende geträumt, sie hat sich das lange schon so gewünscht, dass das so laufen wird und ich kann dem nur zustimmen. Ich finde es auch erstaunlich, wie es ihr gelingt, den Ball flach zu halten und irgendwo immer im erweiterten Favoritinnenkreis genannt zu werden, aber doch auch ein wenig abseits in Ruhe ihr Ding durchziehen zu können. Und ich glaube, dass das ein Erfolgsgeheimnis ist. Es ist natürlich nicht einfach, wenn du die Top-Favoritin bist, wenn alle Augen immer nur auf dich gerichtet sind, das Medieninteresse automatisch immer Erfolge von dir erwartet. Und ich finde, sie macht es wahnsinnig geschickt, sich in den richtigen Phasen auch wieder ein bisschen rauszunehmen und sich auf ihr Ding zu konzentrieren. Und dann, ja, aber auch so mit einer großen Portion Konstanz, ihre Punkte einzufahren. Und umsonst ist sie jetzt nicht Führende des Gesamtweltcups. Und das ist auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren schön zu beobachten war. Und ich bin ein großer Fan von ihr, weil ich finde, sie hat einen wahnsinnig feinen, technisch pickfeinen Stil und ist einfach auch eine große Sympathieträgerin.
Absolut, ich habe auch ganz kurz reden können mit ihr in St. Anton, es ist wirklich sehr angenehm. Also ja, ich glaube, sie ist auch generell so mein Gefühl von ganz wenigen Eindrücken nur, aber dass sie auch ziemlich beliebt ist in diesem ganzen Fahrerinnenfeld, irgendwie kommt sehr gut aus mit allen. Also ja, das kommt zumindest so rüber, ja. Alina, wie viel hast du von Wengen mitbekommen? Ist natürlich ganz schwer, du hast schon erzählt, lange Tage in Cortina, aber hast du irgendwas mitbekommen von diesem Wochenende?
Ehrlicherweise wenig, aber natürlich die wichtigsten Geschehnisse versucht man irgendwie auch aufzusaugen. Große Schrecksekunde war natürlich der Sturz vom Vince. Eh klar, das hat natürlich auch in Cortina sehr schnell die Runde gemacht und da war dann schon auch die Besorgnis groß, weil wir natürlich alle irgendwie das Schlimmste befürchtet haben und da waren wir natürlich schon auch dann dran als vorsichtige Entwarnung gekommen ist. Beim Slalom habe ich aus dem ersten Durchgang ein bisschen was noch gesehen, bevor wir dann dran gekommen sind. Die Entscheidung habe ich dann übers Radio nur gehört. Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist, dass die Chance für Vincent Griechmeier lebt, bei der WM dabei zu sein. Auch wenn Kitzbühel jetzt quasi ohne ihn auskommen muss. Und beim Slalom würde ich positiv mitnehmen, dass Marco Schwarz einen guten Schritt nach vorne machen konnte. Der ist ja sehr geprüft geworden, auch auf den ersten Stationen seines Comebacks. Und für mich richtig cool, Atle Lee McGrath. Der war einfach so stark unterwegs und hätte in Madonna eigentlich schon absolutes Zeug gehabt, auch zu gewinnen. Hat seine Fehler, die er gemacht hat in den letzten Rennen, richtig hart abbüßen müssen und sie aber jetzt dann zumindest in Wengen belohnt und für mich eine der Top-Figuren im Skiweltcup bei den Männern.
Genau, sein erster Sieg nämlich nach dem Kreuzbandriss, den er sich, glaube ich, bei der WM in Courchevel auch zugezogen hat. Ja. Bei Vincent Griechmeier, da ist es eine Zerrung im Innenband, also Glück im Unglück irgendwie, aber es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, ob sich das mit der WM ausgehen wird. Wir haben in Wengen auch den vierten Doppelsieg für die Schweiz in der vierten Abfahrt der Saison gesehen, unglaublich. Und im Super-G der Franjo von Almen, ein neuer Premierensieger in dieser Saison. Von Almen jetzt schon der vierte Schweizer, der zum ersten Mal gewinnt in der Saison mit Murisier, Monet und Tummler. Und dazu kommen ja auch noch die anderen Premierensiege. Kasse, Möller, Popov, Masuga, Rast und Jutic. Insgesamt sind schon 10 neue Siegergesichter. Da würde mich interessieren, Alina, du warst auch in Bormio. Da hat zum Beispiel eben der Alexis Monet hat dort gewonnen. Und wenn du dann quasi ein Siegerinterview führen musst mit jemandem, der dir jetzt nicht so geläufig ist von etlichen Interaktionen. Woher kriegst du dann noch irgendwie letzte Infos, damit dann auch dieses Interview gelungen ist?
In Bormio, im Fall von Alexis Monet, habe ich tatsächlich mich bei den Schweizer Kollegen auch noch einmal erkundigt, die in der Box auch neben mir gestanden sind und habe da noch mal kurz das Wort gepflegt. Und auf der anderen Seite finde ich es manchmal gar nicht so unspannend, noch nicht so viel zu wissen, weil ja auch die persönliche Neugierde gegeben sein darf. Und in Wahrheit geht es mir ja dann nicht recht viel anders als den Menschen zu Hause. Und wahrscheinlich interessieren mich in dem Moment auch dieselben Dinge. Und es ist eh viel zu oft so, dass man irgendwie, wenn man immer mit dem Skizirkus unterwegs ist, viele Dinge dann halt auch schon weiß und die voraussetzt. Und manchmal schadet es auch gar nicht, wenn es dann den Schritt zurück gibt. Und ich finde, dann darf man auch mal Fragen stellen, um eine Person näher kennenzulernen, das ist legitim. Es sind einfach um die 60, 70 Athleten im Starterfeld und man kann nicht jeden Einzelnen in- und auswendig kennen. Und wenn es dann einmal einen Überraschungsmann gibt, der da vorne weg das Feld dominiert, dann ist es auch legitim, den einmal während eines Interviews kennenzulernen. Also versucht da möglichst offen zu sein. In Bormio habe ich gleich 2 neue Bekanntschaften gemacht mit Alexis Monet und Frederik Möller, beides sehr sympathische junge Herren, die sich ja auch erst einfinden müssen. Das darf man nicht vergessen. Für die ist es ja auch neu, zum Interview zu kommen. Und insofern treffen dann 2 Menschen aufeinander, die beide so noch nicht miteinander zu tun hatten. Kann auch spannend sein.
Sehr gut, ja. Was mir auch aufgefallen ist in Wengen, es gab eine Kamerafahrt, diesmal schon zu dritt. Bin gespannt, ob sie in 5 Jahren schon zu 8 runterfahren dort in Wengen. Also Bert Voits, Marc Berthaud und Felix Neureuther sind da zu dritt runtergefahren und haben sich dabei gefilmt, wie sie diese Abfahrtspiste bewältigen. Was ist da los? Warum ist der Joachim Puchner nicht dabei? Weißt du das zufällig?
Das muss ich ihn fragen. Ich sehe ihn nur in Kitzbühel. Die Antwort kann ich nachliefern.
Okay. Vielleicht hätte auch der Hermann Mayer Lust, da mitzufahren als einer von. Na, man darf ja träumen, wäre ganz cool. Na, als Skilegende, ich fände es cool, wenn da auch ein Österreicher dabei wäre. Zum Schluss, Alina. Von jeder Folge krönen wir einen Felix der Woche. Ja? Das ist ein Award für jemanden, der oder die positiv aufgefallen ist, die irgendwie eine besondere Geschichte geschrieben hat während eines Rennens oder abseits von einem Rennen, irgendwie im Zusammenhang mit dem Weltcup. Wir haben ja auch schon mal irgendwelche Sponsoren gefeiert, weil sie lustige, aufblasbare Dinge auf die Piste stellen. Ja, ist auch ein Lieblingsthema von uns. Ja, es kann alles Mögliche sein. Ich würde dir mal meinen Felix der Woche sagen und du sagst dann vielleicht, ob dir auch noch irgendeine Geschichte einfällt, weil mein Felix der Woche geht in dieser Woche an den Dave Riding. Der ist zwar im Slalom nur 17. geworden, aber ich habe gesehen, er ist von einem jungen Fan in Wengen gefragt worden, ob er die Startnummer hergibt, ob er die haben darf. Und der Dave Riding hat gesagt, ja, es ist okay, aber was mir nicht gefällt, ist, dass du mit einer Manchester United-Haube dastehst. Dave Riding ist ein riesen Liverpool-Fan, deswegen mir ein sehr sympathischer Kerl. Ja. Und er hat gesagt, ja, du kriegst das schon, aber du musst nächstes Jahr wieder kommen und mit einer Liverpool-Haube dastehen. Ja. Das fand ich sehr herrlich. Und er hat noch irgendwie mit der Mama kurz geschimpft, wäre ihn leicht so brainwashed, dass er Manchester United-Fan ist. Also sehr cool. Sehr nahe da auch dran, die Fans. Und ich muss noch sagen, dieser Social Media Account von den Lauberhornrennen ist richtig cool. Da waren ein paar echt coole Videos dabei und Einblicke auch, was dahinter steckt, um dieses Wochenende zu bestreiten. Weltklasse, habe ich sehr gerne geschaut. Ist dir wer eingefallen, Alina, für den Felix der Woche, für irgendeine spezielle, besondere Geschichte am Wochenende?
Boah,
schwierig.
Das ist sehr schwierig. Du hast jetzt die Latte sehr hoch gelegt.
Na.
lass mich nachdenken, ob ich da mithalten kann. Wer fällt mir da noch ein? Diese Woche. Ich würde sagen, auch aufgrund der Tatsache, dass sie dann so eine phänomenale Abfahrt geliefert hat, der Servicemann von Sofia Gottscher, den haben wir getroffen bei der Liftfahrt zur Besichtigung. Und der hat dann gleich mit Alexandra Meisnitzer zum Schmähführen angefangen. Und das war so ein lustiger und netter Kerl, der offenbar die perfekten Latten für die Sophia vorbereitet hat. Und deshalb würde ich ihm gerne den Titel geben.
Sehr gut, gefällt mir sehr gut, danke dir. Wir sind am Ende von dem Ganzen. Alina, wie geht's für dich weiter im Skiweltcup? Was steht als nächstes am Programm?
Also ich habe jetzt genau für 24 Stunden Zeit gehabt, meine Sachen in die Waschmaschine zu stopfen, wieder zurück in den Koffer zu verfrachten und dann geht es weiter nach Kitzbühel. Erstes Abfahrtstraining am Dienstag, zweites Abfahrtstraining dann am Mittwoch auch schon live bei uns zu sehen. Das werde ich moderieren. Dann zwei Studios, die wir haben in Kitzbühel. Am Sonntag darf ich das allererste Mal den Slalom moderieren. Also ich habe geballtes Programm in Kitzbühel und ich freue mich schon wahnsinnig, weil das ist einfach ja, Ausnahmezustand und da muss man sich voll und ganz drauf einlassen und mitschwimmen, sonst geht man unter.
Sehr cool, dann werde ich da sehr gerne zuschauen und dir auch bei der Arbeit zuschauen. Na, du machst das immer sehr, sehr gut und cool, dass du dann in dieser stressigen Zeit auch noch Zeit gefunden hast, bei uns im Podcast zu sein. Freut mich sehr. Alina, vielen Dank. Gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke dir.
Danke für die Einladung. Vielen Dank.
Danke. Ja, wir werden uns nächste Woche wieder melden, natürlich auch über Kitzbühel sprechen und über alles andere, was mit dem Skiweltcup zu tun hat. Bis dahin, alles Gute. Servus.